Ich möchte Ihnen danken, dass Sie so verständnisvoll alle Schwierigkeiten auch in Kauf nehmen. Das fängt beim Parkplatzsuchen an. Es ist auch immer so, dass sich einiges überschneidet. Es ist jetzt eine große Versammlung gleichzeitig im großen Saal der Prägitzer Gemeinschaft, die dann am zweiten Gottesdienst teilnehmen und die Kinderkirche drüben und die Mütter und Eltern mit ihren Kindern, die wir auch jetzt begrüßen wollen, auch wenn sie nicht direkt sichtbar mit uns verbunden sind. Und wir wollen unseren Gottesdienst beginnen, der unter dem Thema steht, Jesus kann Schuld auslöschen. Mit dem Lied 263, ein reines Herz herrschaff in mir. 263, alle 5 Verse. Unser Anfang geschehe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So spricht der Herr, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Herr, dir danken wir für dieses Wort, das am Anfang unseres Gottesdienstes steht. Wir wollen verdrängen und vergessen und meinen, wir könnten so die Not unseres Lebens bewältigen. Und du sprichst von Vergeben. Wir bitten dich, zieh du jetzt alles in dein Licht und heile uns. Mach uns ganz rein durch deine Vergebung. Nimm du das Alte, das Unrechte, das Böse aus unserem Leben weg, damit du uns wieder in dein Bild hineinverwandeln kannst, in das du uns einst geschaffen hast und zu dem du uns bestimmt und berufen hast. Herr, hilf doch du, dass dieser Gottesdienst dazu dient, dass wir längst überfällige Dinge in unserem Leben vor dir bereinigen können. Amen. Wir wollen in der Stille weiterbeten. Du, Herr, bist nahe allen denen, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Wir hören den Chor. Lese den Psalm 32. Wohl dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird, darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzt alle, ihr Frommen. Wir wollen nun miteinander singen, Jesu, hilf siegen, du Fürste des Lebens. Das Lied 260 und davon die ersten drei Verse, 260, die Verse 1 bis 3. Jesus kann Schuld auslöschen und wir lesen Lukas 7, Vers 36 bis 50. Es bat ihn, also Jesus, aber der Pharisäer einer, dass er mit ihm äße. Und Jesus ging hinein in des Pharisäers Haus und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Da die vernahm, dass Jesus zu Tisch saß in des Pharisäers Haus, brachte sie ein Glas mit Salbe und trat hinten zu seinen Füßen und weinte und fing an, Jesu Füße zu netzen mit Tränen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salbe. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn geladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und welch eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sage an.
Es hatte ein Gläubiger zwei Schuldner. Einer war schuldig 500 Silbergroschen, der andere 50. Da sie aber nicht hatten zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage an, welcher unter denen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, dem er am meisten geschenkt hat. Jesus aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin gekommen in dein Haus, du hast mir nicht Wasser gegeben für meine Füße. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber, nachdem ich hereingekommen bin, hat nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Derhalben sage ich, ihr sind viele Sünden vergeben, darum hat sie mir viel Liebe erzeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu der Frau, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen an, die mit Jesus zu Tische saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Gehe hin in Frieden. Herr, lass uns auch teilhaben an diesem ewigen Frieden. Amen. Es gibt aufregende Tagesereignisse. Man muss ja nur das Radio andrehen und die Nachrichten verfolgen, was in der Welt an Bewegendem vor sich geht. Wir alle sind tagtäglich erfüllt von wichtigen Dingen, über die wir reden und die uns beschäftigen und die heute eben mal dran sind. Aktuelle Dinge. Haben wir eigentlich zu diesen aktuellen Dingen nichts zu sagen? Doch, doch. Wir haben nur ein Thema, das ist uns noch viel, viel aktueller. Und man wundert sich, dass sich eigentlich die Nachrichtenagenturen immer um dieses Thema herumschleichen. Und dass so wenig über diese ganz brandwichtige Sache gesprochen wird. Manche Leute haben eine große Angst, wenn man an dieses Thema rührt. Sie meinen, ihre Menschenwürde würde darunter leiden. Andere meinen, das sei eine längst verstaubte alte Geschichte, die für unsere Zeit nicht mehr wichtig wäre. Vielleicht ist es am schlimmsten, dass es sogar vorkommt, dass in Kirchen und auf Kanzeln Pfarrer diese ganz aktuelle Sache nicht mehr in den Mund nehmen. Und dass es in Predigten und Gebeten sich kaum mehr findet, hier und da. Die Sache, die eigentlich die wichtigste Sache ist. Wie wir Vergebung unserer Schuld bekommen. Wir schieben dieses Thema oft deshalb weg, weil es bei uns so viel aufwühlt und so viel Unruhe schafft. Und weil dann auf einmal Dinge uns bewusst werden, die wir längst schon vergessen haben. Und dann redet Gott immer wieder von unserem versäumten und verfehlten Leben. Was sollen alle Programme, die wir uns machen, von unseren großen Lebensaufgaben, wenn unser Leben von seinem Ansatz her verfehlt und falsch gelebt ist? Was soll denn jede gute Tat, wenn der Grund nicht stimmt, auf dem wir leben? Und darum hat uns heute Gottes Wort diesen Abschnitt gegeben, wo von Schuld und Sünde geredet wird. Sagen Sie bitte nie, das wären die Worte, die abgegriffen wären. Wir schieben das ja so gerne immer auf äußere Dinge. Die Sache ist uns unangenehm, weil wir von Schulden überhaupt nie gern reden. Gehen Sie mal in eine Bank, wie diskret das gemacht wird, wenn einer Kredit aufnimmt. Darüber spricht man doch nicht. Das sind Dinge, die ins Peinliche hineingehören. Und erst recht, wo wir voreinander so stolz sind, was wir im Leben erreicht haben. Wir können ja das gar nicht vor dem anderen offenlegen, wie unser Leben voll ist von Versäumten, vom Unrecht, das wir anderen angetan haben. Wir müssen von Schuld und Sünde reden, weil ja das ganze Evangelium ist. Und wo dieses Wort und diese Sache herausfliegt, aus Predigt und Gebet, da ist das Evangelium zu nichts mehr nütze. Da ist zu gar nichts mehr nütze. Denn dazu ist Jesus Christus in diese Welt gekommen, dass er Vergebung der Sünden Menschen zuruft und bringt. Und dass dies geschieht, dass Menschen frei werden. Und darum muss heute davon gesprochen werden. Und darum muss immer und immer wieder von diesem alleraktuellsten Thema gesprochen werden. Und erst von daher kriegen wir einen neuen Blick für all die aktuellen Tagesfragen, die uns bewegen. Das ist diese ganz große Botschaft, dass Jesus Christus die schlimmsten Versäumnisse des Lebens heute Morgen zudecken kann. Und selbst wenn Sie heute Nacht nicht schlafen konnten, weil Ihr Gewissen geplagt wird von Dingen, die Sie nicht ablegen können. Er will vergeben und vergessen lassen. Es stehen so große Worte von der Vergebung in der Bibel. Und wenn eure Sünde gleich blutrot wären, unheimliches Bild, dieses knallige, scharfe Rot, soll sie doch schneeweiß werden. Sie können Jesus Christus nur begreifen von der Vergebung, die er Ihnen und uns allen heute Morgen schenken will. Ich möchte wieder nur über drei Punkte aus diesem reichen Abschnitt reden. Es ist viel mehr drin. Ich möchte darüber reden, was das im Leben eines Menschen bedeutet. Siehe, da war eine Frau in der Stadt. Ja, nun, in der Stadt leben ja viele Leute. Warum wird da von der einen so betont gesprochen? Da war eine Frau in der Stadt, die war unruhig geworden über der Schuld ihres Lebens. Lassen Sie sich doch nicht davon abhalten, wenn in Ihrem Leben die Frage laut geworden ist, wie komme ich von den alten Dingen los? Viele um Sie her wird es nicht bewegen. Siehe, da war eine Frau in der Stadt. Und das ist im Neuen Testament uns immer so beschrieben, es waren einige wenige, in denen Gott schon gewirkt hatte. Und wo er das Gewissen angerührt hatte, dass sie überhaupt suchte nach Frieden und nach Vergebung. Sie war stadtbekannt, sie war gebrandmarkt, sie war von den Menschen verurteilt, nicht ohne Recht. Und sie hatte keine Hoffnung und keine Chance, wie ihr Leben anders werden sollte. Und sie hat begriffen, nur bei Jesus gelten all diese Einteilungen nichts mehr. Es ist ein Meistertrick vom Teufel, dass er genau die Dinge auf den Kopf stellt und so tut, als ob Jesus immer von der Sünde redet. Die Menschen reden doch immer von unserer Sünde. Die halten es doch uns vor. Ich will zu keinem Klassentreffen meiner Schule mehr, weil ich da immer der Alte bin. Die nehmen ja nie zur Kenntnis, dass man inzwischen eine Lebensgeschichte mitgemacht hat. So bleibt es ja überall im Leben. Wir werden von den Menschen immer eingestuft. So bist du. Nur Jesus nicht. Er nimmt einen Menschen, der stadtbekannt und verurteilt ist, nicht ohne Grund, und sieht ihn ganz anders. Er kann Sünde und Person trennen und scheiden. Darum liebt uns ja Jesus so sehr. Darum geht er uns ja nach. Weil er uns in der ganzen Ursprünglichkeit wieder sieht, wie Gott uns einmal in dieses Leben gestellt hatte. Der Pharisäer Simon war ein heller Kopf und ein kluger Kopf. Und er sagte sich, wenn Jesus wüsste, wer die Frau ist, dann würde er doch mit so einer Frau nicht reden. Das ist ja gefährlich, da kompromittiert man sich ja, wenn man mit der sich abgibt. Genau solche Menschen will Jesus haben. Und wenn er uns nachgeht, dann geht er uns nach, doch nicht, weil wir so nette Leute sind und weil wir so fromm ihm dienen könnten, sondern weil ihn die Schuld bewegt, die uns von der vergangenen Woche anhängt. Jesus will doch heute Morgen mit uns reden, weil unbereinigte Dinge bei uns da sind. Und es geht doch Jesus nie um die Einhaltung der Gebote und der Weltordnung. Es geht Jesus immer um Menschen, die er befreien und retten will. Da sie aber vernahm, dass Jesus zu Tisch saß in des Pharisäers Hause. Woher hat die Frau eigentlich gewusst, dass Jesus da war? Es wird in der Bibel immer so knapp geredet. Man will da seine Fantasie spielen lassen und sagen, wie ging denn das? Ja, genauso wie das doch bei Ihnen ging, wie Sie einmal zum ersten Mal von eigenem Antrieb auf das Evangelium zugingen, wie man da zu dieser Versammlung ging, wo einem das Wort Gottes so tief ins Herz hineingeredet wurde. Was ist das bloß um dieses Geheimnis? Die Frau hört das, was viele in der Stadt hören. Jesus ist da und er hat sich dort bei Simon im Haus niedergelassen. Und dann auf einmal diese Unruhe in ihr, da muss ich hingehen. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie diese Unruhe in Ihrem Herzen spüren, weichen Sie nicht aus. Jesus hat es im Johannesevangelium ganz deutlich uns erklärt, dass bevor wir überhaupt zum Glauben kommen, ein Ziehen Gottes des Vaters nötig sei in uns. Dass auch schon die ersten Regungen von Gott gelenkt werden müssen. Und wie furchtbar, wenn ein Mensch dieses zudrückt, wenn sich ein Mensch dann verschließt und das abwürgt und sagt, nein, nein, ich habe jetzt Termine und ich kann nicht, wenn er andere Dinge vorschiebt. Wenn Gott uns zieht, wenn wir spüren, da musst du hin, da muss etwas in deinem Leben bereinigt werden. Und dann, wie heißt es, heute so ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Das ist das Allerschlimmste, das man tun kann. Und diese Frau, da sie vernahm, da regt sich's in ihr, da muss ich hin. Es wird einer der schlimmsten Schäden im Christenglauben des 20. Jahrhunderts sein, dass man völlig einseitig die Fragen des Glaubens intellektualisiert hat, in den Kopf verlagert hat. Auch auf die Gefahr hin, dass ein paar meinen, ich würde ein Dummkopf bleiben und ich würde den Verstand nicht hoch einschätzen gegenüber ihnen. Sag ich's dennoch, wir haben eine Verlagerung betrieben, als ob wir zum Glauben helfen können, indem wir nächtelang reden und reden. In der Bibel wird neben dem Reden und neben dem Überlegen und neben dem Denken, das sein Recht hat, betont, dass Glauben eine Willenssache ist. Die Frau, die sagt, ich muss dahin. Die Not ihres Lebens brennt ihr doch unter ihren Füßen. Und das soll uns allen wieder zur Klarheit gesagt sein, dass sie da eine Entscheidung trifft. Und jetzt muss ich zu ihm hin. Ist das nicht oft gerade vielleicht die typische Not unserer volkskirchlichen Gottesdienste, wo man deshalb so kühl aneinander vorübergeht und man dann hinausgeht, obwohl man angesprochen ist und spürt, jetzt müsste eine Aussprache her, jetzt müsste ich eigentlich mein Leben Christus ausliefern, hier müsste ich eine Beichte ablegen, hier müsste etwas bereinigt werden. Und dann geht man scheu auseinander und die Wunde wird nachher nur noch schlimmer, weil man etwas gespürt hat. Es ist ja bei mir wie bei dieser Frau, aber es kommt nicht zum Schritt. Es kommt nicht zur Entscheidung auf Christus hin. Wenn wir doch einen klaren Schritt machen würden, wie diese Frau ihn tut, ich will zu Jesus hin. Was das im Leben eines Menschen bedeuten kann, wenn er begreift, Jesus will bei mir schmutzige, unreine Dinge, gottlose Dinge, böse Dinge bereinigen und bewältigen. Das zweite, die unheimliche Blindheit, über die muss ich nun reden, das ist dieser Simon. Warum hat er überhaupt Jesus eingeladen? Man muss wieder hier ein wenig herumrätseln und es bleiben verschiedene Deutungen übrig. Vielleicht ist das auch so gut, dass man hier ein wenig sich hineindenken kann in diesen Mann. Ob er Jesus eine Falle stellen wollte, das wäre mir zu heimtückisch. Ob er so ein gewitzigter Mann war und so ein heimtückischer, ich denke nicht. Ob er nicht ehrlich suchte, ist er nicht uns gleich, die wir sagen, wir wollen der Sache einmal nachgehen. Und ich möchte mich auseinandersetzen mit Jesus, ganz ehrlich und ganz offen. Und dann tatsächlich setzt er Jesus da zu sich hin, aber er bleibt auf Distanz. Das merkt man schon, dass er Jesus die einfachsten Freundesdienste verweigert. Er hätte ja die Füße Jesu waschen können und er hätte ihn herzlich begrüßen können, wie es sogar der Numeri macht und wie wir in den Zeitungen gesehen haben, der den orientalischen Freundschaftskuss unserem Bundespräsidenten auf die Wange drückt. Warum hat er denn das nicht getan? Aber da hat der Simon gedacht, musst aufpassen, damit deine Freunde nicht denken, du wärst schon mit ihm liiert. Pass auf, du willst dich ja erst auseinandersetzen. Und das scheint mir so typisch zu sein für den Simon, der auf Distanz noch bleiben will. Nun gut, das ist noch nicht das Schlimmste. Warum denn nicht mit Jesus auf Distanz bleiben? Das Schlimmste bei ihm ist, dass er Gnade nicht begreifen kann. Ich habe mir das so ausgemalt, ob dieser Simon nicht auch sagen würde, Gnade, Gnade, was ist denn das Gnade? Das ist ein abgegriffenes Wort, das keine Bedeutung hat. Und wo Jesus es ihm deutlich macht, Simon, das können nur Menschen verstehen, die Gnade erfahren haben, denen Riesenberge von Schuld vergeben ist. Du bist ein ganz armer Tropf, weil du in deinem Leben nie so weit unten standst, dass du hättest Gnade begreifen können. Es ist wieder einer dieser Meisterstreiche des Teufels, dass er dem Menschen und uns einredet, dass wir es im Leben ganz gut könnten und dass wir es mit den Geboten schon so weit fertig, dass nur noch ein kleines Stück fehlt, wo wir die Hilfe Jesu brauchen würden zu unserem eigenen frommen Leben. Manchmal erinnert mich der Gebrauch der Gnade Jesu an die Finanzierung eines Eigenheimes. Da hat man alles fertig, die großen Brocken, die man zusammensteuert, den Eigenbeitrag, und dann ist noch die Restfinanzierung da. Und die Restfinanzierung meines frommen Lebens, sicher, wir brauchen alle ja Vergebung. Von uns ist ja keiner vollkommen. O Simon, so wirst du Jesus nie erkennen. So wird er dir fremd bleiben. Und das ist alles deshalb ja so schlimm, weil dieser Simon gerade in dieser Begegnung in die allerschlimmste Sünde seines Lebens hineingerät, dass er dem lebendigen Sohn Gottes gegenübersteht und seine Liebe nicht erkennt. Was hat unser Leben für einen Wert, wenn wir den Sohn Gottes nicht erkennen und nicht an ihn glauben? Wenn Gott uns nachgeht und uns ruft und wir sagen, wir haben dich nicht entdeckt und erkannt, weil Jesus sich nur über seiner Gnade erkennen lassen will. O Simon, du bist ja der Allerärmste. Jeder noch so tief gefallene Mensch, der die schlimmsten Sachen ausgefressen hat, kann gerettet werden, weil er Gnade begreift, weil er merkt, was das ist. Aber fromme Kirchenleute können fast nicht gerettet werden, weil sie vor lauter Wohlanständigkeit nur sich überlegen, wie sie ihr Leben machen. Oh, was ist das in der Christenheit, eine Geschäftigkeit, was man alles tun will und Aufgaben, die man sich vornimmt und wo man sagt, sollen wir uns auch noch für die Gruppe einsetzen und für jene, und wo man gar nicht mehr begreift, ich stehe mit einem verlorenen Leben tagtäglich vor dem Herrn und ich will nur seine Gnade ergreifen. Herr, lass mich dein Vergebungswort hören. Aber auch dieser Mann wird von Jesus gesucht. Jesus geht ihm nach. Er steht auch vor seiner Tür und klopft an und er spricht ihn noch mit Namen an: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Es überrascht uns, dass Jesus schon in das Haus eines Pharisäers hineingeht, und es hat bei uns schon so einen festen Begriff, ein Pharisäer. Ja, auch Pharisäer. Auch Pharisäer sind von Jesus geliebt. Simon, hörst du, wie er dich bei deinem Namen ruft? Hörst du, wie er es dir deutlich machen will, wie du mit deiner Blindheit in deinem frommen Gehäuse lebst und wie er dich jetzt erreichen will? Und wie er es ihm zeigen will über einer Geschichte, über einer ganz einfachen, klaren, verständlichen Geschichte. Verstehen sie denn nicht, wie Gott ihnen das deutlich machen will? Auch über ihre eigenen Lebensgeschichte. Und wie das bei ihnen jetzt in den vergangenen Tagen darum so falsch lief. Merken Sie denn nicht, dass das die größten, wunderbarsten Punkte Ihres Lebens sind, über die Sie so schnell hinweggehen? Gerade die Punkte der Schuld, wo Gott uns zeigen will, so habe ich dich lieb, so habe ich dich lieb. Und Sie finden das in der ganzen Bibel, wo ein Hiskia nach einer langen Krankenzeit plötzlich merkt, du hast dich meiner Seele herzlich angenommen. Ich bin so lang durchs Leben gelaufen, wie wenn ich da für Gott etwas vollbringen müsste. Und auf einmal fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Es war ja umgekehrt. Gott ist mir nachgelaufen, hat mich gesucht und mich geholt und mich gerufen. So ging es den Brüdern Josefs über einer ganz einfachen Geschichte, wie sie ihr Getreide in Ägypten kaufen wollten und dann in kleine Schwierigkeiten gerieten. Ach, jetzt wird es uns klar, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Wenn ihnen doch die ganze Lebensgeschichte, ihre verschlüsselte, schwierige Lebensgeschichte auf einmal klar werden würde. Ach, darum war alles so kompliziert. Darum bin ich in so viel Not geraten, weil mir Jesus seine überwältigende Liebe zeigen wollte. Ich sollte ja alles auch erfahren, wie diese große Sünderin. O Simon, wenn du doch merken würdest. Es geht alles nur um diese Liebe, die wir erkennen sollten. Simon, sagt Jesus, wer nicht viel Vergebung erfahren hat, kann auch nicht viel lieben. Und diese Frau hat für Jesus gar nicht viel getan. Es sind da merkwürdige Handlungen erwähnt, dass sie Jesus die Füße gesalbt hat. Wir sagen, sag mal, was hat das für einen Sinn? Verändert das die Welt? Jesus fragt gar nicht danach, ob das die Welt verändert, ob das aus Liebe zu ihm getan war. Und Jesus nennt das ja auch bei dem Becher Wassers am jüngsten Gericht, wo wir sagen, was ist denn das schon? Wasser kommt aus der Wasserleitung, das kann bei mir jeder kriegen. Wo Jesus sagt, du, die alltäglichen Dinge, wo die in der Liebe zu Jesus getan sind, da hat einer zum Sinn des Lebens gefunden. Du Simon, du verstehst das gar nicht. Diese Frau, die begriffen hat, was ihr Leben füllt und groß macht. Es ist erschütternd, wie diese Geschichte damit endet, dass Simon von Blindheit geschlagen ist. Jesus war ganz nah bei ihm. Wie viele Menschen werden einst im jüngsten Tag dastehen und sagen, Herr, wir haben es nicht begriffen. Die ganz nah dabei waren, sagen, der Herr, das haben wir immer noch nicht verstanden. Und der Simon, der vor Jesus steht und sagt, warum redest du denn immer von mir? Und wie oft habe ich in meinem Leben diese Rede auch immer als eine ärgerliche Rede empfunden? Warum hat Jesus denn immer von der Schuld gesprochen? Sie kennen doch die tolle Geschichte von dem König Ahab, der dem Elia gegenübertrat und sagt, du hast mich gefunden, mein Feind. Immer kommst du mit den alten Geschichten. Hast du denn gar nichts anderes? Nein, Jesus hat nichts anderes, weil er uns doch die Befreiung erfahren lassen will. Und er kommt immer mit den alten Geschichten, bis wir erst zu dieser großen Liebe hindurchgefunden haben und zur Vergebung. Nun das Dritte noch, einige ahnen, was da geschieht. Das Erste war, was das im Leben eines Menschen bedeutet. Zweitens wollte ich von der unheimlichen Blindheit reden und im Dritten jetzt noch, einige ahnen, was das bedeutet. Da steht am Ende da, dass da ein paar so in sich drin sich aufregen und sagten, was macht denn der da, der vergibt Sünden. Bei uns hat sich ja durch eine 2000-jährige christliche Lauheit sich so eingebürgert, dass man sagt, naja, was ist denn schon das Vergebung, das ist ja das Metier Gottes, das muss er ja tun. Diese Menschen ahnen noch, was da geschieht. Wenn ich einem Menschen etwas zugefügt habe, wird mir manchmal bewusst, das kann man nie mehr gut machen, mit keiner guten Tat mehr zudecken. Und ich glaube, es ist noch nie einer an einem Grab gestanden, wo ich dachte, ich wollte manches noch mal gut machen und ich kann es nie mehr gut machen. Unser Leben besteht aus so vielen Augenblicken, die wir nie mehr zurückholen. Das Wort, das gesprochen wurde, ganz abgesehen von den Taten. Und wenn wir heute in unserem Volk immer wieder reden von unbewältigten Dingen aus der Kriegszeit, das wissen wir doch, wie da Bilder wieder hochkommen. Wie das uns alles nicht weiterhilft, also wir mussten ja, dass wir getan haben, dass das geschehen ist, dass so viel in unserem Leben, ob aus Zwang oder aus anderen Dingen, geschehen sind. Wer will denn das vergeben können? Wer soll denn das können? Nur ein ganz kleiner Prozentsatz kann wahrscheinlich bereinigt werden. Wohl dem, der zur Straßenbahn gehen kann und seine Geldsachen in Ordnung bringen kann. Das sind kleine Dinge, die Gott sei Dank gelöst werden können, aber die großen Dinge können nie mehr gelöst werden. Doch, Jesus sagt, sie können. Ich kann es. Er hat Macht. Und er spricht zu dieser Frau dieses ungeheure Wort, vergeben und ausgelöscht. Das heißt, in diesem Augenblick ist es ganz weggetan. Was das bedeutet, weggetan, so wie es in der Bibel heißt, in des Meeres Tiefe geworfen. Es war der Evangelist Samuel Keller, der es in seiner eindrücklichen Art gesagt hat und erklärt und sagt, draußen in der Sakristei hängt mein Hut an der Garderobe. Entweder hängt er draußen in der Garderobe oder ich habe ihn auf dem Kopf. Ich kann nicht gleichzeitig ihn auf dem Kopf haben oder an der Garderobe hängen. Entweder oder. Meine Schuld ist von Jesus vergeben oder ich trage sie noch an mir herum. Ich muss wissen, wo sie liegt. Sie muss vergeben und ausgelöscht sein. Und Corrie ten Boom hat hier doch immer wieder in der Leonhardskirche, wenn sie da war, dieses einprägsame Bild gebraucht von der Schuld, die in den Meerestiefe geworfen ist, wo ein Schild außen dran steht, Angeln verboten. Du darfst doch nicht mehr dran rumziehen an der alten Sache und sie wieder hochholen aus des Meerestiefe. Vergeben und vergessen. Die Leute haben es begriffen, was ist das? Das verstehen nur abgebrühte Christen nicht mehr, was Vergebung heißt. Und dass wirklich das ausgelöscht ist. Wenn sie das einmal begreifen würden, was Gewissheit der Vergebung bedeutet, welch eine Freude hier von ausgeht. Und dann bitte ich Sie nur zum Schluss, Sie suchen nach dem Gefühl der Vergebung und sagen, ich wollte das auch gerne fühlen. Wenn Sie das fühlen wollen, müssen Sie zum Kreuz Christi schauen. Schauen Sie nicht auf die Gefühle. Schauen Sie zum Kreuz Christi und legen Sie die Schuld bei ihm nieder, wo er Ihnen es zuruft, für deine Sünde in den Tod gegeben, vergeben und vergessen. Und dann spricht Christus dieser Frau das Wort zu, gehe hin im Frieden. Sie geht wieder zurück in ihr Haus, wo alles erinnert an diese furchtbaren Dinge von einst. Und sie würde am liebsten ganz sichtbar, äußerlich bei Jesus bleiben, aber Jesus sagte, geh, mein Friede geht mit dir. Das Gefühl folgt nach, mein Friede geht mit dir. Schau auf ihn, wo er Schuld vergibt, und er spricht dir seinen Frieden zu, er gibt dir seinen Frieden. Amen. Und nun singen wir vom Lied 528, die Verse 1 und dann 5 bis 7. Wollen beten. Herr, wir haben so oft beschönigen wollen und uns herausreden wollen. Und darum wurden wir nie von dieser Macht der Sünde los und sind nie aus den dunklen Bindungen herausgetreten. Und oft war unser Blick getrübt. Wir haben dich nie erkannt und hatten lauter Fragen über dich und über dein Wort, weil wir nie deine Gnade an uns vollziehen ließen. Herr, du willst täglich dieses Wunder an uns tun und die Menge der Sünden zudecken und all das andere von uns abstreifen, was uns anhängt und träge macht. Wir danken dir, dass du uns so völlig erneuern kannst und dass Sünde wirklich nicht mehr das Thema unseres Lebens zu sein braucht, sondern dass du etwas ganz Neues machst. Wir danken dir dafür, für dieses Wunder der Vergebung und hilf uns doch jetzt zu einer ganzen Bereinigung, zu einer ganzen Klarheit, dass wir auch die ausgestreckte Hand der Brüder und Schwestern ergreifen und zu einer Klarheit in unserem Leben finden, dass unser ganzes Leben nur noch bewegt wird von der Liebe zu dir, dass alle unsere Dinge, die wir tun, für dich getan werden aus Dankbarkeit.
Ja, über dem Wunder, dass unser Leben von dir angenommen ist, dass wir gewiss werden, du lässt uns nicht los und du trägst uns durch jeden Tag, durch dunkle und schwere Stunden hindurch, auch durch das letzte Endgericht in deinen Frieden. Herr, dir sei Dank für diese große Zusage. Und wir möchten dich für all die Menschen bitten um uns her, die belastet sind, zerbrochen und müde, die niedergeschlagen sind, weil niemand da ist, mit dem sie ihre Schuld bereden können. Gib uns dafür offene Augen, dass wir ohne aufdringlich zu sein Seelsorger werden, die auf Menschen zugehen, wie du auf Simon zugegangen bist. Dass wir uns zu Menschen hinbequemen und die Gelegenheit geben, deine Liebe und deine Vergebung zu erfahren. Herr, segne dazu allen Dienst, wo er geschieht, in unserem Volk und in jedem Werk der Mission weltweit. Gib doch du, dass Menschen die Augen aufgetan werden und dass sie dich erkennen in deiner Liebe und Frieden bei dir finden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und singen wir vom Lied 268 noch den 6. Vers. Ich darf, wie schon öfter, sagen, dass ich viele Möglichkeiten Ihnen gebe, wenn Sie eine Aussprache suchen, auch nach einer Predigt, weil Sie gewisse Dinge in Ihrem Leben in Ordnung bringen wollen. Sagen Sie nie, ich hätte keine Zeit. Es wäre eine Lüge. Da kann viel anderes zurücktreten, wird zurücktreten, wenn Sie über diese Frage, nicht über Streitfragen um die Kirche, sondern wenn Sie über diese Frage ein Gespräch suchen, die wir heute verhandelt haben. Wir haben am nächsten Sonntag im zweiten Gottesdienst das Abendmahl. Sie haben den Notizenzettel und wo Sie ihn nicht haben, nehmen Sie ihn bitte am Ausgang mit. Das ist wichtig, da waren wir einer Druckfehler. Das Abendmahl ist am nächsten Sonntag im zweiten Gottesdienst. Ich möchte alle bitten, die am Abendmahl teilnehmen, doch dies zu benutzen. Da wäre es nicht mehr im Anschluss an unseren ersten Gottesdienst feiern können, weil es immer zu schwierig war mit dem Austausch. Auch ist dort auf dem Notizenzettel die Freizeit in Friolzheim, das Wochenende, angekündigt am 21. und 22. Oktober. Das ist jetzt schon sehr nah in 14 Tagen. Ich möchte Sie dazu einladen. Ich weiß, da muss man sich auch immer einen Ruck geben, aber Sie werden dort in Gemeinschaft hineinfinden. Wir haben so viele, die von irgendwoher kommen und sagen, ja, ja, ich schaue halt einmal rein. Gehen Sie doch dann mit auf diese Freizeit mit dem Thema, ich danke dir, Gott, dass du mich wunderbar gemacht hast. Alles Nähere auf dem Notizenzettel. Nun haben wir Probleme, wie wir das machen, der Austausch. Wir haben etwa drüben im Gemeindehaus nochmal so viele Leute, wie jetzt gerade hier sitzen. Deshalb verstehen Sie, dass es auch als Engpässe gibt beim Parken. Darf ich die Leute vom offenen Abend bitten, dass sie ins Gemeindehaus über die Dobelstraße gehen, weil da sonst so einen Stau gibt drüben im Gang. Wenn die anderen zum zweiten Gottesdienst rübergehen. Offene Abend über Dobelstraße durch den Eingang bei Gebäude 14 in das Untergeschoss des Gemeindehaus, Untersaal und Pool. Die Hauskreise des offenen Abends treffen sich drüben beim Sandkasten. So ist unser Opfer heute ist für das Missionsauto, das wir ja übernommen haben in Taiwan. Da fehlt noch einiges dazu. Wenn man das sieht, wie man heute den wichtigen Dienst der Missionsarbeiter erleichtern kann, durch ein Auto, und das sind günstige japanische Geländewagen, die dafür geeignet sind, und wenn Sie auch über Ihren Gaben beten, für diese Brüder und Schwestern, die draußen im Einsatz sind, ein Auto, das im Dienst der Liebenzeller Mission auf Taiwan eingesetzt wird. Getraut wird am nächsten Samstag Wolfgang Dams und Edith Thiele, am Samstag um 14 Uhr, und Dr. Klaus Fehring und Gerlinde Bergemann am Samstag um 15 Uhr. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Margarete Neufach, Neffstraße 24, 81 Jahre. Wolfgang Schreiber, Stitzenburgstraße 7, 56 Jahre. Und Helmut Schmid, Hohenheimer Straße 75, 62 Jahre. Bei einer dieser Beerdigungen hörten wir das Wort, nur das kurze Wort: Er ist unser Friede. Das gilt auch Ihnen, wenn Sie wieder hineingehen in Ihre Aufgaben und Verpflichtungen. Der Herr will seine segnende Hand auf Sie legen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.
Amen, amen.